De vuelta en Antena Traumstadt, el podcast de la película. Hola, gente. Hola, Marco Fritz.
Hola, Björn. ¿Cómo está?
Ja, gut soweit. Hier bei unserer ersten spanischen Gazette, wie wir sie getauft haben.
Dabei ist es jetzt heute, an diesem Tag, wo wir aufnehmen, gar nicht so spanisch warm. Das würde eigentlich passen, hier schwitzend zu sitzen. Ich will mich aber bei Gott auch nicht beschweren.
Nee, und das kann man im Moment ja auch total schlecht timen, weil heute ist Herbst und morgen ist Hochsommer und übermorgen ist schon wieder Winter. Das geht ja hier hin und her. Aber damit das bei euch zu Hause nicht so hin und her geht in der nächsten Stunde, denke ich mal, bleiben wir einfach im sonnigen Spanien, denn dafür ist die spanische Gazette da. Heute gibt's nur Horrorfilme aus spanischen Händen. Von daher, ja, ist das für uns auch das erste Mal, dass wir sowas machen, weil sonst sind wir ja immer weltweit unterwegs hier bei der Gazette. Hier heute nur spanisch, weil wir haben ja die spanischen Wochen.
Ja, stimmt. Die EM-Wochen. Ich weiß gar nicht, wann diese Folge hier rauskommt. Ist dann Spanien vielleicht schon Europameister und unsere ZuhörerInnen hassen uns? Das könnte passieren.
Ich weiß es gar nicht, aber irgendwie unterstreicht das auch so ein bisschen, wie egal uns das ist, ne? Ob das jetzt Spanien ist oder England.
Ich glaube, der geneigte Antenne Traumstadt-Hörer ist, glaube ich, auch nicht zwingend Fußballfan.
Nein, ich habe zwar keine Umfrage gemacht bisher, aber ich kenne ja so das soziale Umfeld von mir. Da, ich sag mal so 50-50, würde ich sogar sagen. Aber bei den Hörern weiß man es natürlich nicht so genau.
Ja, egal.
Naja. Ja, vorab vielen Dank an Carlos Ebelhäuser, der hier extra meine Idee sofort umgearbeitet hat für ein kleines spanisches Intro. Das kam dann direkt, deshalb vielen Dank von unserer Seite, von meiner.
Und von meiner, Carlos. Vielen lieben Dank, unbekannterweise. Wie sind wir eigentlich auf Spanien gekommen? Wieso Spanien überhaupt?
Spanien, da bin ich deshalb drauf gekommen, weil ich ja grundsätzlich auch den spanischen Horrorfilm schon immer mochte und ich einfach finde, dass wir hier bisher sehr viele italienische Filme uns angeguckt haben, besprochen haben, sehr viele französische, amerikanische sowieso, US-amerikanische, aber die Spanier, die ja durchaus auch einen abwechslungsreichen, wenn auch kleineren Katalog an Filmen haben, die sind ein bisschen zu kurz gekommen bisher. Da hatten wir ja eigentlich nur die reitenden Leichen, jetzt haben wir ein Kind zu töten und die Rückkehr der reitenden Leichen und ansonsten tauchen die Spanier bei uns dann immer mal wieder in der Gazette auf.
Ein Herz für Spanier also heute. Also immer.
Ja, sowieso. Ich liebe Spanien einfach von dieser, also vom Wetter, von der ganzen Anmut. Ne? Dieses Mediterrane mag ich total. Und ich war halt früher als Kind häufig in Spanien und ich habe das immer noch komplett gespeichert. Also ich kann so meditativ quasi nach Spanien gehen, aber irgendwie vermisse ich das, weil rein körperlich war ich halt lange nicht mehr da. Aber vielleicht schaffe ich das in den nächsten Jahren dann irgendwann auch mal. Und dann bleibe ich da.
Mir ist es zu warm, ehrlich gesagt. Ich bin ja eher der Frankreich-Typ, französische Atlantikküste immer gerne und von daher. Aber ja, Spanien ist ein schönes Land, definitiv. Ich war auch schon öfter da. Ich mag spanische Filme, ich mag spanisches Essen. Von daher, olé. Olé, darf man das? Ich weiß gar nicht. Nicht, dass ich nachher.
Du darfst ja alles sagen.
Ja, ne?
Wir sind heute im spanischen Rechtssystem unterwegs, deshalb dürfen wir auch Bootlegs produzieren.
Na gut. Naja. Gut, magst du anfangen, soll ich anfangen? Wer möchte anfangen?
Mach du.
Mach ich, okay. Ich fange jetzt an und dann komme ich direkt mit so einem, wo ich sage so, aber okay. Ich habe eine Wiedersichtung mitgebracht. Und als du das Thema Spanien vorgeschlagen hast, war es natürlich auch noch so, dass jetzt gerade meine zwei Kinder eine Woche da waren. Da kann ich auch nicht jeden Film reinschmeißen, sonst verstöre ich die für ihr Leben. Habe ich immer abends irgendwie tatsächlich auf Notebook-Filme geguckt oder ich habe eben jetzt bei mir in der Mottenkiste irgendwas ausgekramt. Mottenkiste, sprich im Hinterhirn was ausgekramt und mitgebracht. Aber den Film, den ich jetzt mitgebracht habe, habe ich tatsächlich das erste Mal seit, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, seit der Erstsichtung im Kino wiedergesehen. Wir sprechen hier von Jaume Balagueros und Paco Plazas Wreck aus dem Jahr 2007. Ist einer der, ja, ich würde sagen, bekannteren Vertreter des Found-Footage-Genres. Ich habe den damals tatsächlich abgefeiert. Ich habe den auf dem Fantasy-Film-Festival wahrscheinlich auch 2007, 2008 gesehen. Was ich jetzt davon halte, erfahrt ihr jetzt. Worum geht's bei Wreck? Wir folgen der Fernsehreporterin Angela Vidal, gespielt von Manuela Velasco und ihrem Kameramann Pablo. wo ich mir den Schauspielernamen leider gar nicht aufgeschrieben habe. Shame on me. Aber der macht auch einen guten Job. Und die beiden verbringen eine Nacht mit der Feuerwehr in Barcelona und wollen das fürs Fernsehen dokumentieren. Das ist so Regionalfernsehen. Das ist, glaube ich, sowas. Das ist ab und zu mal unterhaltsam.
Lokalzeit.
Ne? Lokalzeit. Selten gut, aber ja es ist, man kann es halbwegs ertragen. Naja, die, wie gesagt, die dokumentieren so einen Abend mit der Feuerwehr in Barcelona und das Ganze beginnt im Grunde genommen wie so ein Routinebericht und entwickelt sich aber relativ schnell zu mehr, als sie nämlich zu einem Mehrfamilienhaus gelangen, wo irgendwas im Gange ist. Die kommen da rein, es ist, Leute sind quasi, haben Fieber, sind infiziert offensichtlich und so wie es ausschaut, breitet sich da gerade eine Infektion aus. Es geht ziemlich schnell, dass das Haus hermetisch abgeriegelt wird und draußen eben die Behörden, die anderen Feuerwehrleute und drin unsere Feuerwehrmänner, das sind glaube ich zwei, wenn ich mich recht entsinne, unsere Reporterin, der Kameramann und die Bewohner dieses Hauses. Und es dauert nicht lang und man merkt, dass dieser Virus, nenne ich sich mal, der da um sich greift, die Bewohner nach und nach zu, es sind im Grunde genommen ja nicht Zombies, aber blutrünstige Kreaturen und die verwandeln sich in diese. Und es beginnt quasi der klassische Kampf ums Überleben. Ja, wie schon eingangs gesagt, ich fand Wreck damals im Kino richtig gut. Ich habe den voll abgefeiert und jetzt fand ich den überaus mittelmäßig. Und ich habe bei Facebook gepostet, so und nun, also immer wenn ich einen Film gucke, gepostet, so und nun und das Filmposter dazu. Und die Reaktion der paar hundert People, mit denen ich da befreundet bin, war überaus positiv. Also der eine hat irgendwie geschrieben, irgendwie sowas wie ein Meisterwerk des Found Footage, des modernen Found Footage Films und so. Und ich fand den Film jetzt unfassbar anstrengend. Also vielleicht bin ich aus dem Alter auch raus, aber ich habe Blair Witch Project, ich meine, die im Grunde genommen die Mutter aller Found Footage Filme, was jetzt Horrorfilm betrifft, nochmal vor 2 Jahren gesehen und fand den immer noch geil. Aber hier hat die Kamera, die wackelt so hart hin und her, dass mir wurde wirklich schlecht fast schon. Also ich fand das total ermüdend und es wirkte oft auch billig.
Ich würde kurz einreichen, also mit der Mutter, was den Trend angeht, auf dem dann Rack auch aufgesprungen ist, sicherlich, aber die Mutter ist dann Cannibal Holocaust.
Ja, wobei der ja nicht, Bereich, nicht ja? in dem, ich würde Cannibal Holocaust eher als Fake-Dokumentation einstufen.
Ja
als,
gut, als klar, aber so, es ist ja auch Found Footage.
Ja, als das wir haben, das stimmt schon.
Also was ich sagen will, der ist halt total entspannend, auch wenn er dir Grausames zeigt, ne, weil er halt im Grunde,
du kannst dich
konzentrieren auf alles. So, genau. Und Blair Witch Project ist halt dann hektisch, wenn da die Leute wirklich Angst bekommen, weil sonst ist der Film halt einfach, Leute gehen mit einer Kamera durch den Wald, da ruckelt es halt schon mal. Und bei Rack, und da gebe ich dir recht, und das ist halt auch das Ding, warum ich grundsätzlich mit diesem Subgenre meine Probleme habe, es ist mir einfach zu hektisch, es ist mir zu nervig, da ist irgendwie diese Kamera, die mir das Ganze irgendwie so ein bisschen, also ich komme mir da gar nicht so vor wie ein Zuschauer, sondern wie jemand, der sich genervt ein Handyvideo angucken muss. Und das ist bei Rack sicherlich der Fall. Ich fand den damals gut, habe den aber auch nach all den Jahren tatsächlich nie wieder gesehen und habe auch danach keine großartigen anderen Found-Footage-Filme geguckt, weil mich das Thema einfach nicht anspricht. Also ich kann da deine Probleme verstehen.
Ich habe vor kurzem mit meinem Junior Deadstream, der ist ziemlich neu geschaut, aber auch der hat mich schon angeödet. Irgendwie habe ich zuerst alleine geguckt, um zu schauen, ob der sich das mit 15 anschauen darf. Völlig fein, ist ab 16 der Film. Aber auch da muss ich mich so bei der zweiten Sichtung, die ich ja relativ schnell gemacht habe, im Junior eben zusammen, wirklich durchquälen. Ich glaube einfach, also hier ist auch ganz viel Gekreische, ganz viel Hektik und das macht mich nervös mittlerweile. Naja, man muss sagen, dass diese Manuela Velasco als Angela Vidal, als diese Reporterin, die liefert eine grundsolide Leistung ab, die ja irgendwie diese Transformation von der neugierigen Journalistin zu verängstigten Überlebenden, das ist alles durchaus glaubwürdig. Das Setting in dem Haus ist natürlich auch super clever gemacht, wenn man ein kleines Budget hat. Da macht man das Licht aus, ein bisschen stimmiges Licht hier und da in den Ecken und schon hat man eine relativ gutes Setting, aber alle anderen Figuren auch bleiben weitgehend flach, eindimensional, man erfährt nichts und auch hier wieder so irgendwie Murder by Numbers, ne? Also das ist dann auch alles Wumpe und Am Ende wird dann nochmal bei diesem Finale so eine erzwungene religiöse Komponente reingebracht. Das fand ich nervig. Ich muss leider sagen, ich hatte meine Herausforderungen jetzt bei der Wiedersichtung, den Film komplett durchzugucken. Leider. Aber gut, war auch eine Erfahrung. So viel zum Thema, ja, zum positiven Einstieg in unsere Spanien-Folge.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, zu Kontrast haue ich dann jetzt hier schon mal das Highlight raus. Wobei das jetzt nicht bedeutet, dass es danach so richtig schlecht wird, auf keinen Fall. Aber das ist wirklich ein Film, der hat mich bei der Zweitsichtung jetzt nochmal so richtig gepackt. Und der Film hat tatsächlich auch mal eine sehr packende Hintergrundgeschichte, die sehr wichtig ist, die fast unheimlich ist und unheimlich negativ, aber der Reihe nach. Ein Toter lacht als Letzter. La Campana del Infierno. Eine französisch-spanische Koproduktion, wobei das Französische hier eher zu vernachlässigen ist, denn es geht hier um auch spanische Regisseure und da haben wir beide. Am Start sind zwei. Regie ist Claudio Greenhill und Juan Antonio Bardem. Die Produktion ist von 1973. Nachdem Juan wegen guter Führung auf Probe aus einer psychiatrischen Einrichtung entlassen wird, startet er seinen Racheplan. Als seine wohlhabende Mutter verstarb, wuchs er bei seiner Tante und seinen Cousinen auf, die ihn für unzurechnungsfähig erklärten, nachdem er sein Wohl bei Prostituierten und im Drogenkonsum fand. Sie ließen ihn einweisen. Das hatte zur Folge, dass seine Tante über das Vermögen von Juan verfügte, bis er für gesund erklärt wird. Und das will Juan nicht auf sich sitzen lassen. Ja, ein Toter lacht als Letzter ist von Claudio Greenhill gedreht worden. Der Mann war damals 34 Jahre, ist in Spanien geboren und es war auch sein letzter Film. Denn am letzten Drehtag ist er von dem Glockenturm gefallen, der hier im Film eine wichtige Rolle spielt am Ende, okay, und ist dabei dann gestorben. Man weiß nicht, ob das ein Selbstmord war, man weiß nicht, ob es einfach ein tragischer Unfall war, aber es ist doppelt unheimlich, weil wir halt in diesem Film, also La Campana del Inferno heißt die Glocke aus der Hölle oder die Höllenglocke, und wir sehen in dem Film immer wieder eine Kutsche, die diese neue Glocke zu dieser Kirche in dem kleinen Dorf fährt und die wird dann quasi am Ende eingeweiht. Ich möchte nicht sagen, was dann noch alles passiert, aber es ist halt doppelt sonderbar, dass dann halt dieser Mensch, dann der Regisseur selber am letzten Tag da runterfällt und stirbt. So, Näheres kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen, da habe ich auch nicht mehr viel gefunden. Der Film ist relativ unbekannt, aber in der Blase relativ beliebt und das auch zu Recht. Das ist nämlich ein ziemlich garstiger Erbschafts-Psycho-Thriller mit sehr guten Schauspielern. Eine Dame davon wirst du auch sehr gut kennen, komme ich gleich zu. Der hat eine ziemlich beklemmende Atmosphäre, schwarzhumorige Einlagen und dieses wunderschöne Setting am Meer. Dann hast du so eine Villa oben auf so einem Hügel. Du hast sehr schöne Waldaufnahmen. Das ist alles sehr herbstlich. Und das Ganze erinnert sehr stark auch an Giallo. Also wenn das eine italienische Produktion wäre, dann wäre der ganz klar als Giallo klassifiziert. Hm. Auch wenn wir hier direkt wissen, wer was warum tut. Aber egal, wir sind hier an der Küste von Galizien und das ist alles sehr schön fotografiert. Die Studioaufnahmen sind in Madrid entstanden und auch die sehen sehr gut aus. Also das spanische Kino ist nicht immer unbedingt schön, weil die sehr, sehr geringe Budgets hatten. Da musste alles sehr schnell abgedreht werden, so im Schnitt zwischen 4 bis 5 Wochen. Und so hat man dann gerade, also auch so was so die Filme von Paul Naschy angeht, Leon Klimowski, Osorio und so, gerade wenn es um die Studioaufnahmen geht, manchmal so, ja, sieht manchmal so ein bisschen miefig aus. Da sind die Italiener visuell schon auf jeden Fall sehr viel hochtrabender als die Spanier. Aber gut, die Spanier waren da ja auch noch unter einer Franco-Diktatur und das war 73 ja auch noch der Fall. Von daher ist das hier schon mal ein Film, der auf jeden Fall auch so Gesellschaftskritik an den Tag legt. Ja, und er ist halt vor allem ein garstiger Film. Also unser Juan wird dargestellt von Renaud Verlet aus Die Verdammten. Und das ist so ein Dandy-Typ und der hat halt einfach wirklich Hass für seine Tante parat. Und seine Tante Martha, und jetzt kommt es, wird von Viveka Lindfors dargestellt. Das ist unsere Tante Bedelia aus Creepshow.
Ah, okay.
Ja, diese bekloppte Alte und die ist hier genauso eklig.
Where is my cake?
Grunde, Ja, genau. Also das eklig, sie hier zu sehen und eklig auch sie in dieser Machtposition zu sehen, weil sie letztlich auch dafür sorgt, auch mit Geld dafür sorgt, dass hier unser Juan auch weiter schön in der Klapse bleibt. Mhm. Und er rächt sich dann jetzt hier bei seiner Familie und das ist sehr schön. Es schlägt einem so manchmal so ein bisschen ins Gesicht. Wir haben ja echte Schlachthausszenen und dabei geht man nicht auf Archivmaterial zurück, sondern unser Juan selber darf hier zu Werke schreiten. Das ist sehr unangenehm. Erinnert ein bisschen an Texas Chainsaw Massacre. Ja, das ist ja ein Jahr später gekommen und nachher, gegen Ende, gibt es dann doch mal eine Szene, wo er das Ganze dann mit Menschen ausleben möchte, was er vorher mit den Rindern tut. Und das, ja, es ist auf jeden Fall ein harter Film, der auch am Ende nochmal schön mit einem ins Gericht geht und ja, doppelt auch dann mit dem Regisseur ins Gericht gegangen. Und Juan Antonio Bardem hat das Ganze dann quasi in der Post-Production zu Ende gebracht. Ja, auf jeden Fall ist das tatsächlich ein kleiner Edelstein mit vielen Facetten im spanischen Kino.
Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich kannte ihn gar nicht, von daher werde ich mir den mal anschauen.
Der ist auch leider schon seit langer Zeit nicht mehr irgendwie neu erschienen. Ich kann dir gerade gar nicht aus dem Kopf sagen, wer die DVD hier gebracht hat, aber danach ist mir nichts mehr über den Weg gelaufen. Also keine Neuauflage, keine Blu-ray. Wie es im Ausland aussieht, weiß ich nicht, aber das werden wir herausfinden.
Ich habe eine Wiedersichtung mitgebracht. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Du hattest vor kurzem irgendwie gesagt, als wir über das Spanien-Thema gesprochen hatten, und ich habe gesagt, so, ah, vielleicht bringe ich Time Crimes von Nacho Vigalondo mit. Und das ist mir eine gute Idee, weil, was war das nochmal? Irgendeiner, glaube ich, unserer Hörer hat das erwähnt gehabt oder dir empfohlen?
Genau, ich hatte in einer Folge den Film erwähnt und gesagt, dass das einer der Filme ist, die bei mir schon seit langer Zeit im Regal stehen und ich immer noch nicht dazu gekommen bin. Und dann hat einer unserer Hörer diese Folge gehört und dann irgendwie in irgendeinem Kommentar auf unserer Facebook-Seite nochmal geschrieben, so, und guck dir mal Time Crimes an und hier, der wird dir bestimmt gefallen und so, ich weiß nicht mehr, wer es war, jedenfalls war es dann irgendwie lustig, dass du dann selber auch wieder damit um die Ecke gekommen bist und dann dachte ich mir, okay, dann guckst du den jetzt vorher nochmal. Und dann werde ich wahrscheinlich gar nicht mehr drum herumkommen, irgendwie mit dem Film anzugucken. Oder ich lasse es.
Der stand jetzt tatsächlich so ein bisschen auf der Kippe, den mitzubringen. Ich wollte eigentlich Sirene 1 mitbringen, aber, und den hatte ich bei irgendeinem Neuling bei eBay ersteigert, der hat ihn einfach nicht verschickt. Dementsprechend konnte ich Sirene 1, weil ich ihn selbst nicht in der Sammlung habe und dachte so, oh, komm, hier habe ich irgendwie für relativ gutes Geld, irgendwie 3 Euro neu, also 3 Euro unter Neupreis ersteigert. Aber gut. Aber dafür habe ich gedacht, so komm, nimmst du Time Crimes doch mit ins Programm. Wieso wollte ich Sirene 1 mitbringen, wenn der Erstsichtung gewesen? Ich kenne Sirene 1 tatsächlich nicht. Time Crimes ist genauso wie Wreck eine Wiedersichtung. Ich wollte es so ein bisschen abwechslungsreicher gestalten, aber es ist, wie es ist eben. Ja, Time Crimes aus dem Jahr 2007, wie eben schon gesagt, Regie Nacho Vigalondo. Und ja, hier geht's um Hector, gespielt von Cara Elealde. Namen gut merken, den bringe ich gleich nochmal mit. Ein gewöhnlicher Mann, der mit seiner Frau in so einem ja, relativ abgelegenen Haus lebt und eines Tages ein neugieriger Blick durch sein Fernglas in den nahegelegenen Wald führt zu einer ganzen Reihe von Ereignissen, die Hector in eine Zeitreisemisere verwickeln. Er entdeckt ein mysteriöses Labor und wird ja unabsichtlich in eine Zeitmaschine gesteckt, die ihn immer wieder eine Stunde in die Vergangenheit zurückversetzt. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, denn Time Crimes zeigt überaus eindrucksvoll, dass große Ideen nicht zwingend ein großes Budget benötigen. Die Stärke liegt nämlich hier in einer überaus raffinierten und in großen Teilen präzisen Erzählweise. Der Film selber entfaltet diese Zeitreise-Paradoxien auf eine Weise, die spannend sind, zwar immer, aber auch durchaus nachvollziehbar. Jede Handlung, jede Entscheidung von Hector hat direkte Konsequenzen, die sich im Laufe des Films auf durchaus überraschende Weise und manchmal durchaus auf schockierende Weise manifestieren. Ist eine richtig schöne Mischung aus Zurück in die Zukunft, täglich grüßt das Murmeltier mit einem ganz kräftigen Schuss Thriller und Science Fiction. Unser Cara Elealde, der liefert durchaus solide Performance hier ab als Hector, verkörpert diesen Durchschnittsmenschen ganz gut, der eben plötzlich in so eine unkontrollierbare Situation gerät. Das macht schon Spaß, diese ganze Verwirrung, Angst und auch Entschlossenheit sind immer glaubwürdig und machen ihn, finde ich, zu einem durchaus nachvollziehbaren Protagonisten. Visuell ist Time Crimes zwar im Grunde genommen eher schlicht gehalten, aber gute Kameraführung, nettes Set-Design tragen hier wesentlich zur Atmosphäre bei. Und das nutzt Vigalondo auch wirklich großartig, trotz der begrenzten Schauplätze immer effektiv und erzeugt hier eine, wie ich finde, relativ beklemmende Stimmung, die perfekt zur durchaus komplexen Handlung passt. Gibt auch so ein bisschen Schatten. Ich finde so einige Wendungen in Time Crimes ab und zu arg vorhersehbar und manchmal ist es auch so, dass die Handlung aber so gewollt komplex wird, dass man denkt so, ich weiß nicht, irgendwie hätte nicht sein müssen. Also man will so gewollt irgendwie jetzt nochmal das Ganze so Christopher Nolan Inception-mäßig komplizierter machen, als es sein muss. Aber insgesamt ist Time Crimes ein richtig schöner, kleiner, Independent-Genre-Beitrag, der eine wirklich originelle Perspektive auf dieses Thema Zeitreisen bietet. Ich kenne so im Bereich Thriller eigentlich nur noch Free Jack ist Zeitreise, ne? Mit Mick Jagger und wie heißt er nochmal? Emilio Estevez macht da, glaube ich, mit. Dann gibt's Looper von von Ryan Johnson. Der ist auch ganz gut tatsächlich. Aber so viel Modernes gibt's nicht, was im Thriller-Genre oder überhaupt im Genre hier angelegt ist. Meistens haben wir Komödien mit Zeitreisen. Und von daher, diese Mischung hier aus Zeitreise in Verbindung mit Thriller, Sci-Fi und den Leistungen hier, Atmosphäre, intelligentes Drehbuch, hat mich jetzt abermals wieder überzeugt. Und von daher, schönes Beispiel für kreatives Filmemachen mit kleinem Budget.
Ja, sehr gut. Ja, also eigentlich habe ich bisher dann wirklich noch nichts Negatives drüber gehört. Und wenn du sagst, der ist nicht ganz so verkopft wie jetzt Nolan. Also ich finde irgendwie, dass das Problem ist einfach, dass ich diese Zeitreisethematik so ein bisschen satt bin. Ne? Als Star Trek-Fan hat man das halt sehr häufig und auch da kann ich es nicht mehr hören. Es ist ja auch im Rahmen von Serien manchmal so, dass es so fast wie so Running Gag-mäßig immer auch so eine täglich grüßt das Murmeltier-Folge gibt. Und also, was war das für ein Film, den wir mal gesehen haben? Ich denke mal, hast du auch gesehen von diesen beiden Regisseuren, die diese nicht wirklich zusammenhängende Trilogie gedreht haben, wo der erste Film in der gleichen Welt spielt wie der dritte, diese Endless?
The Endless, dann gab's, ich glaube, Spring hängt nicht mit drin, aber es gibt The Endless.
Der ist in der Mitte, ne?
Genau. Dann The Endless und dann gab's den allerersten, ich glaube, der hieß Reflection. Das ist Corbin Benson, glaube ich, und oder Aaron Benson und Corbin oder so.
Ja,
genau, die haben jetzt vor kurzem.
Ihr wisst, wen wir meinen.
Genau, die haben vor kurzem nochmal einen neuen Film rausgebracht. Den habe ich auch nicht gesehen. Aber ja. The Endless zum Beispiel ist durchaus verkopfter als jetzt Time Crimes.
Ja, nur hatte The Endless im Grunde, die er jetzt nicht versucht, irgendwas zu. Also da hat sich das eher in einem selber irgendwie als ein Gebäude aufgebaut, was passieren könnte oder so. Also ich fand den sehr gut, weil der auf so eine andere Art, auf so eine fast spirituelle Art verrückt war und nicht auf so einer technischen Art. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Time Crimes ist, aber.
Time Crimes zielt viel mehr auf Unterhaltung, jetzt im direkten Vergleich zu dem Film.
Okay. Er kommt auf jeden Fall dran. Alles, was hier steht, mich anguckt, ist irgendwann mal an der Reihe.
So, jetzt weiß ich nicht, jetzt, was hast du, Björn, auf Spanisch heißt, aber was hast du denn?
Ja, ich habe mir Una Vela para el Diablo angeguckt. Die Saat der Angst. Spanien 1973, Eugenio Martin. Die beiden Schwestern Martha und Veronika, die in einem spanischen Bergdorf ein Hotel führen, fühlen sich dazu berufen, leicht bekleidete, triebgesteuerte und unmoralische Frauen im Namen des Herrn zu bestrafen bzw. ihnen das Licht auszublasen. Ihre Mordserie, die mit einem Unfall begann, den Martha als Zeichen Gottes deutete, wird zur Lebensaufgabe und kompromisslos ausgearbeitet. Dann taucht plötzlich Laura auf, die sich mit ihrer Schwester in dem Hotel treffen will. Als diese von den beiden Schwestern erfährt, dass sie bereits abgereist ist, stellt sie Nachforschungen an. Ja, wir haben ja nicht nur das Franco-Regime, was zwischen 1938 bis 1975 in Spanien am Wüten war, sondern natürlich auch ein Land mit erzkatholischer Einstellung. Und es ist schon interessant, dass hier 1973, wo beides ja noch gut am Wirken war. Also Spanien ist erst 78 zu einer demokratischen, also zu einem demokratischen Rechtsstaat geworden, um das so ein bisschen einzuordnen mal. ist dieser Film natürlich schon recht hart, weil er irgendwie auf der einen Seite, also ich glaube, das Ganze ist von Eugenio Martin halt einfach wirklich eine Reaktion auf diese erzkatholische Einstellung, denn die beiden Damen versuchen natürlich mit Ach und Krach sich das Ganze zu rechtfertigen, dass man hier nicht irgendwie mit, also ohne oben auf einem Dach liegen darf, um sich zu sonnen, dass man sich nicht in der Öffentlichkeit küssen darf und dass, wenn eine Frau irgendwie alleine mit ihrem Kind unterwegs ist und das auch noch auf dem Rücken trägt, das ist ja ganz schändlich, da kann ja nichts Gutes stattgefunden haben. So, also das ist ja grundsätzlich eine unmoralische Frau. Und so gehen die halt hier ran und bringen quasi ihre Hotelgäste um und die Leute, die sich da in diesem Ort verirren. Und wir haben auch hier wieder eine unglaublich sommerliche Kulisse. Die sind hier in den Bergen. Ich weiß nicht genau wo, jedenfalls, ja, ich würde da direkt Urlaub machen. Man sieht, dass man in Spanien ist, es, die Sonne scheint, wir haben so die Einrichtungen, es ist alles einfach schön und spanisch. Und es ist irgendwie so ein Film, der auch teilweise relativ hart ist für seine Art. Es gibt so ein paar blutige Axthiebe und da landet auch mal ein Augapfel auf dem Teller, denn die müssen ja diese Leichen jetzt auch irgendwie entsorgen. Hm. Und die landen dann in so einem riesigen Weinfass im Keller erstmal. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie landet dann irgendwann so ein Auge auf dem Teller von einem dieser Hotelgäste. Und dann kommt die Sache so langsam ins Rollen. So dargestellt wird Martha von Aurora Bautista, der Satan ohne Gesicht von 69. Und die Dame, die kennen wir aus Die Rückkehr der reitenden Leichen, das ist Esperanza Roy, das ist ihre Schwester. Die macht hier einen weitaus besseren Eindruck als bei Die Rückkehr der reitenden Leichen. Aber sie steht hier auch so ein bisschen unter der Fuchtel von Martha, die sehr dominant ist. Und ja, es gibt halt ein bisschen Sex, ne, damit man halt auch irgendwie so die Begründungen ja, nie verkehrt, erfährt. Nie verkehrt, genau. Ja, in Spanien wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, wie der Film damals in Spanien angekommen ist. Wahrscheinlich zwiegespalten, aber er ist auf jeden Fall sehr kurzweilig. Er ist garstig, er ist gut besetzt, er sieht gut aus und hat mir einfach rundum gut gefallen. Ist auch eine Wiedersichtung gewesen und eine schöne Blu-ray ist im Hause Subkultur vor ein paar Jahren erschienen, die es auch, soweit ich weiß, weiterhin gibt.
Ja, klingt total spaßig und dann bleiben wir doch mal im Spaßigen. Ich habe eine Erstsichtung mitgebracht und zwar La Madre Muerta aus dem Jahr 1993, Regie Juanma Bajo Ulua, wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen. Englischer Titel wird Dead Mother, die tote Mutter. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der hat keinen Release hier gehabt. Bin da vor halben Jahr drauf gestoßen, dreiviertel Jahr im Rahmen, es gibt so ein schönes kleines neues Label, auch wieder in England, nicht Indicator, sondern Radiance, genau, Radiance. Ich glaube, Radiance, der das gegründet hat, ist einer, der war mal, wenn ich es richtig gelesen habe, bei Arrow Video und der hat ein eigenes Label
macht
gegründet.
Macht ja Sinn, ne?
Ja, ja, genau. Und der hat ein eigenes Label gegründet und die bringen einige gute Sachen raus, ganz viel aus dem asiatischen Bereich. Und auf jeden Fall irgendwie dann über die Facebook-Seite irgendwie La Madre Muerta, The Dead Mother wurde mir abgefeiert, als das angekündigt worden ist. Und das war so ein Blindkauf für mich, habe ich bestellt. Worum geht's hier? Es geht um den kleinen kriminellen Ismael, aufgepasst, gespielt von Cara Elialde aus Time Crimes. Und
ja.
Und das, ich wusste es nicht. Also es ist mir jetzt erst bei der Zusammenstellung der Filme zu der heutigen Gazette aufgefallen. Also ich habe ihn auch nicht wiedererkannt, leider. Aber der ist ein Kleinkrimineller hier. Richtig fieser. Sowas von unfassbar ekelhaft. Und der bricht in ein Haus ein und wird dabei von der Besitzerin überrascht. Und ich weiß nicht, ob er sie in Panik erschießt, aber er erschießt diese Frau vor den Augen der kleinen Tochter. Und dann macht der Film so einen Sprung. Jahre später, ich vermute bestimmt 15 Jahre später, treffen wir Lea wieder. Lea ist diese kleine Tochter dieser erschossenen Mutter. Und Lea wird gespielt von Anna Torrent. Und die ist jetzt, ja, ist schon eine erwachsene Frau. Eine ganz, ganz junge, aber eine erwachsene Frau. Und die ist nach diesem traumatischen Erlebnis dieser Nacht stumm geblieben, lebt zurückgezogen, emotional, glaube ich, auch ziemlich abgeschottet in ein Heim für geistig Behinderte. Und eines Tages trifft Ismael, unser Einbrecher, zufällig auf Lea. Der ist so ganz hin und her gerissen, hat Sorge, sie sieht ihn, er sieht sie, dass sie ihn wiedererkennt und entschließt sich, sie zu entführen. Er selber hat eine Freundin, die davon nicht so arg begeistert ist und eigentlich hat er sie nur entführt, um sie zu töten. Aber daraus, naja, er bringt es irgendwie nicht übers Herz und man überlegt sich noch irgendwie vielleicht zu erpressen, also irgendwie Geld von irgendwem zu bekommen, von wem auch immer. Und daraus entwickelt sich irgendwie so ein Duell zwischen unserem Ismael und Lea. Lea scheinbar wehrlos und gebrochen, zeigt aber unerwartete Resilienz, die unseren Ismael zunehmend aus dem Gleichgewicht bringt. Das ist ja super, super gut gemacht, aber so unfassbar düster. Naja, die begeben sich auf eine Reise durchs abgelegene Spanien, Hinterland, und da entwickelt sich so eine ganz bizarre Beziehung zwischen Ismael und Lea. Lea bleibt stumm, aber ja, das Gesicht von ihr spricht durchaus Bände. Das ist schon großartig gespielt. Visuell, Hochgenuss, ganz, ganz toll gefilmt. Fast surreale Bildkompositionen. Der Film, der kotzt einen die Hoffnungslosigkeit tatsächlich ins Gesicht. Also, das ist so weit entfernt von einem Feel-Good-Movie. Schauspielerisch ist das alles super, insbesondere eben unsere Anatorin als diese Leia. Das ist schon ein intensives Spiel, was sie hier macht. Der Film ist so unbarmherzig. Also, der hat auch kein schönes Ende. Wir haben sexuelle Übergriffe, wir haben ganz viel Gewalt. Ja, ist auf jeden Fall ein Film, der keine Kompromisse eingeht, sehr intensiv. Haben mich schon beeindruckt. Also das ist schon, hinterlässt eine Dunkelheit auf einem, tatsächlich. Also kein Film, den ich die nächsten 10 Jahre nochmal gucken möchte, glaube ich. Allerdings ein wirklich beeindruckender Thriller, der, glaube ich, hierzulande völlig unbekannt ist.
Mhm. Von wann ist der, sagtest du?
Der ist von 1993.
Ah ja. Nee, habe ich auch noch nie von gehört, weil das war ja da im Grunde so 93, da fing das ja an, dass der spanische Horrorfilm sich quasi neu entwickelt hatte. Mhm. Da haben wir diese ganzen Sachen so wie Thesis, und später kam Nameless, Sekte, also Second Name. Wir hatten die Sachen hier, Aktion Mutante, ja, und die anderen Iglesias-Sachen. Ja, dann wird er wahrscheinlich wirklich im Zuge dieser Welle gekommen sein, aber halt einfach hat sich hier kein Verleih gefunden oder so, ne?
Ja, das kann sehr gut sein. Ich verspreche aber, dass der letzte Film, den ich mitgebracht habe, erquickender wird.
Ja, hier wird es ein bisschen aufgelockerter mit Todeskreis Libelle, Una Libelula para cada muerto, Spanien 1975, Regie Leon Klimowski. In Mailand kommt es zu einer Reihe brutaler Morde. Die Opfer sind Drogensüchtige, Prostituierte oder Kleinkriminelle. Am Tatort hinterlässt der Mörder immer die Figur einer Libelle. Inspektor Scaporella nimmt sich dem Fall an, in dem sich auch seine Frau Silvana verstrickt. Ja, Leon Klimowski schickt hier Paul Neschi in einen spanischen Giallo. Ja, also der Film hat eigentlich alle Zutaten, die die italienischen Vorbilder besitzen. Der Film ist auch sogar in Italien gedreht. Und Paul Neschi ist hier quasi als Inspektor Scaporella an Bord, also nichts mit Werwolf, nichts mit Vampir. Hier hat er einen Schnäuzer, eine Zigarre und unterstreicht so ein bisschen dieses typische Kommissar- oder Inspektor-Bild. Und ja, schön ist auch, wenn er sich mit einer Horde Hakenkreuz-Wichte prügelt. Das sind diese Punks, die man immer mal wieder sieht, die aber Hakenkreuze haben. Ja, das sieht hier sehr schön aus, und Paul Neschi ist ja auch ein Bodybuilder gewesen. Also das ist halt so ein bisschen Bud Spencer-Prügelei, aber das macht natürlich Spaß. Und ansonsten, ja, der Film ist halt wirklich ziemlicher waschechter Giallo. Wir haben hier einen Täter mit einem Trenchcoat, wir haben schwarze Handschuhe, wir haben einen Hut und wir haben eine rote Hose. Man könnte jetzt erstmal meinen, man weiß relativ schnell, wer es ist, aber dann ist es vielleicht doch irgendwie nicht so. Es ist nicht alles 1A inszeniert. Das, was ich eben schon sagte über das Budget und das Miefige, das ist hier, kommt hier gut durch. Also Mailand bei Nacht, da gibt es ein paar schöne Aufnahmen. Die bringt auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen so mal, ja, mal Spanien sich angucken, 1975, so die Geschäfte und Neonreklamen und sowas alles, das ist nett. Aber wir haben halt hier auch sehr viele Wohnungen, und das sind dann immer so diese Studioaufnahmen. Das ist halt wirklich so, das riecht so ein bisschen durchs Bild, aber das macht es auch so ein bisschen aus. Ja, also der Inspektor Scaporella, der lebt jetzt nicht so auf großem Fuß mit seiner Frau, muss man sagen. Ja, also der Film ist durchaus atmosphärisch, der ist so ein bisschen klebrig, aber er ist auch fad, und manches wirkt auch wirklich unfreiwillig komisch. Da gab es so ein paar Sachen, wo ich dachte, okay, das ist schon ein bisschen albern, aber irgendwie macht das das Ganze auch charmant. Und ja, und da man, was ich ja eben schon gesagt habe, in Spanien gern mal auf Urheberrecht verzichtet, haben wir hier im Score auch immer mal wieder Blutige Seide oder Im Blutrausch des Satans, also Bay of Blood von Stelvio Cipriani im Ohr. Ich weiß nicht, inwieweit der Mann da sein Okay für gegeben hat, vermutlich nicht. Ja, also das typische Duo Klimowski-Nashi, also Leon Klimowski hat ja viel mit Nashi gedreht und halt in der Regel wirklich diese Horrorfilme im Bereich Werwolf oder Vampir oder beides. Und hier ist es halt einfach ein Thriller, der, ich sag mal, das ist so ein Mittelfeld-Giallo. Oder so ein Giallo, der im italienischen Bereich jetzt in meiner Wertungsskala so gerade das Mittelfeld erreicht, aber noch so viel mitbringt, dass man sich einfach ganz gut unterhalten fühlt. So, aber er ist halt nicht ernst zu nehmen, weil er halt so ein bisschen quatschig erscheint. In Libellen würde ich sagen 2,5 Libellen von 5.
2,5 von 5 ist aber, ja, so, gute Mitte. So, pass auf, bei mir wird es jetzt so richtig schön bunt. 78 kam ja Superman raus, der Superman-Film. 79 kam Super Sonic Man raus. Und zwar unter der Regie von Juan Piquer Simeon, kein Unbekannter des spanischen Kinos. Ich glaube, sein bekanntester Film sollte Pieces sein, der von 82 ist. Und in Super Sonic Man, ja, da folgen wir Kronos, einem intergalaktischen Superhelden, der auf die Erde geschickt wird, um die Menschheit von dem bösen Dr. Gallic zu retten. Dr. Gallic wird gespielt von Cameron Mitchell und der hat sich zur Aufgabe gemacht, die Welt zu erobern. Und der hat einen ganz teuflischen Plan, denn dieser umfasst die Entführung eines Wissenschaftlers und dessen Tochter, um mit denen eine schreckliche Waffe zu entwickeln, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Da kommt unser Held ins Spiel, Super Sonic Man alias Kronos, dargestellt von Antonio Cantafora. Und der hier mit seinen Superkräften, der hat zum Beispiel übermenschliche Stärke und der kann auch so Laserstrahlen aus den Augen schießen, der nimmt den Kampf hier auf gegen Dr. Gallic und seine Schergen. Ich hatte so viel Spaß. Der Film ist ein Jahr, wie gesagt, nach Superman rausgekommen. Sieht aber aus, als wäre er schon 20 Jahre früher rausgekommen. Alles ganz arg einfach gestrickt, aber das ist ein ganz großer Teil des Charmes von Super Sonic Man. Der Film ist ein schönes Beispiel für das Low-Budget-Kino der 70er Jahre, was mit begrenzten Mitteln, aber dafür mit einem Übermaß an Kreativität unterhaltsame Sachen auf die Beine gestellt hat. Spezialeffekte natürlich, ja. Alle unfassbar bescheiden, aber das trägt nur zum nostalgischen Charme, zur ganzen Atmosphäre hier bei, die wir haben, ja. Unser Antonio Cantafora, Super Sonic Man, super sympathischer Typ, ist so die Feel-Good-Version von Superman, nur eben so ein bisschen draufgängiger und nicht so in privat quasi, wobei privat gibt's ihn, glaube ich, gar nicht hier, zurückgezogen. Unser Cameron Mitchell als Dr. Gallic ist der klassisch überdrehte Inbegriff des Bösewichts inklusive diabolischem Lachen. Also alles schon tausendmal gesehen, aber es ist einfach schön. Es hat so Spaß gemacht, der Film. Die Farben poppen einem ins Gesicht, also auch wieder typisch 70er. Der ist sehr farbenfroh, der Film. Und ja, ein Highlight ist definitiv der Soundtrack von Guido De Angelis und Maurizio De Angelis, auch keine Unbekannten, die hier den Geist der 70er Jahre auch perfekt wieder einfangen. Und dem Ganzen auch trotz der überaus übersichtlichen Produktionskosten, ja, dem Ganzen schon fast die Epoche an eine Note verleihen. Ja, alles vorhersehbar. Die Dialoge sind oft klischeehaft und übertrieben und einige Szenen auch so ein bisschen unfreiwillig komisch. Aber ich habe so viel Spaß, diese, keine Ahnung, ich glaube, es waren 90 Minuten gehabt und richtig schöne Reise in die Vergangenheit des Superhelden-Genres. Einfach wo, hat mich so stellenweise so ein bisschen an die alte Batman-Serie erinnert. Mhm. Alles technisch und erzählerisch nicht irgendwie mit heutigen oder überhaupt Standards der 70er zu vergleichen, aber so eine grundehrliche Machart, die um ein so vielfaches mehr Spaß macht als dieser ganze Marvel-Schrott der letzten 20 Jahre. Und allein dafür feiere ich schon Super Sonic Man. Schöner Film.
Ich weiß jetzt gar nicht, ob Super Sonic Man auch ein spanischer Superheld war, dass man den halt auch in Form von Comics kaufen konnte.
Das weiß ich auch nicht,
in Spanien, ne? Genau, aber mich erinnert das halt auch so ein bisschen an Diabolik. Das ist ja im Grunde das italienische Pendant und der wütete ja schon in den 60ern und dann auch einmal schon unter der Regie von Mario Bava. Und das sah ja auch schon so nach der Batman-Serie aus. Und dieses Super Sonic Man Cover, das läuft mir auch schon immer hinterher, aber ich verdränge auch immer, dass es von Juan Picassimon ist. Das kann man auch so ein bisschen. Ich kann ja auch jetzt gleich schon mal überleiten, denn der nächste Film, den ich mitbringe, ist auch von ihm. Deshalb, wenn du jetzt noch was zu Super Sonic Man zu sagen hast, dann jetzt und dann geht's direkt beim Regisseur weiter.
Ich habe dazu nichts zu sagen, außer der macht Spaß, richtig Spaß.
Ja, das glaube ich, den schreibe ich mal auf die Liste. Denn Juan Picassimon ist ja deshalb auch interessant, weil wenn du dir mal die Filmografie von ihm anguckst, dann wirst du feststellen, dass dieser Mann irgendwie in der Lage war, fast alles zu bedienen, was das fantastische Genre angeht. Wir haben da diesen Jules Verne-Film Fantastische Reise zum Mittelpunkt der Erde, 77. Wir haben den sehr guten und teilweise recht harten Okkult-Horrorfilm Schock, Escalofrio. So eine Mischung aus einem D'Amato und einem Mario Landi könnte man sich so vorstellen. Also für dich auf jeden Fall auch interessant, denke ich mal. Dann haben wir wieder so einen Monsterfilm. Das Geheimnis der Monsterinsel ist, glaube ich, auch wieder Jules Verne. Sea Devils, auch irgendwas auf dem Meer. Dann, was du eben schon sagtest, Pieces, die Stunden des Wahnsinns. Das ist ja auch so ein spanischer Giallo, könnte man sagen. Und so weiter und so fort. Und er hat dann irgendwann gedacht, so gehen wir mal nach Amerika. Also nicht nur, denn irgendwann wurden es dann US-Co-Produktionen. Weil Picassimon halt auch einfach immer schon ziemlich aufs amerikanische Kino stand. Und dann kam man halt sowas wie Sirene 1, was du eben sagtest. Und der Film Slugs, den ich jetzt hier mitbringe.
Ach, sehr schön.
Slugs Muerte Viscosa von 88. Und da schalten wir in eine amerikanische Kleinstadt, in der die Panik ausbricht. Denn es gibt eine Invasion todbringender Nacktschnecken. Gemeinsam nehmen die Bewohner den Kampf gegen die Schnecken auf, für die ein Chemiekonzern verantwortlich ist, der jahrelang seine Chemieabfälle in die Kanalisation gelassen hat. Genau, und jetzt haben wir hier im Grunde einen typischen Tierhorrorfilm, wie wir ihn so aus den Mitte bis Ende 70er Jahre präsentiert bekommen haben. Sowas wie Mörderspinnen oder so. Also die typische Kleinstadt mit den typischen Protagonisten. Die eine Base will nichts davon wissen, dass da todbringende Schnecken sind, während die anderen dann das herausfinden, dass die Gefahr ganz groß ist und sich überlegen, was können wir denn hier machen. Und ja, das Übliche halt. Der ganze Kram basiert auf einer Romanvorlage von Sean Hudson, der so überhaupt nicht mit diesem Film einverstanden war. Ich weiß nicht warum, aber ist interessant, weil Sean Hudson ist eigentlich eher so ein Splatterpunk-Schreiber. Und Splatter gibt's in Slugs ohne Ende. Also wenn die Darsteller schon im Grunde nicht viel her machen, und das ist halt hier so, also die Charaktere, die verkommen, also das, was wir halt immer wieder in diesem Kino haben, wenn man irgendwie mit anderen Dingen befriedigt wird, dann kann es einem auch egal sein, ob die Darsteller kacke sind. So, die sind jetzt hier nicht irgendwie schlecht im Sinne von unerträgliche Darsteller, sondern sie verbreiten keine Wirkung. Man leidet jetzt nicht mit denen, man will einfach nur sehen, wie hier die Idioten sterben oder vor allem auch diese jungen Leute, die hier mitspielen, sind teilweise eklig. Aber die werden zum Beispiel auch nackt gefressen nach dem Sex. Also Picassimon versucht hier schon irgendwie so dieses übliche Slasher-Moralbild auch noch hochzuhängen, ne? Also die direkte Bestrafung. Und hier platzen auch Augen aus, hier läuft literweise Blut aus den Opfern, hier werden die Schädel blank gefressen. Ich weiß nicht, oder ich habe wirklich überlegt, welcher Tierhorrorfilm härter ist als dieser. Weil die sind ja meistens irgendwie eben nicht so hart. Das sind ja meistens 16er, die sich irgendwie so, ja, da kommt dann eine Spinne, die beißt einen und das war's dann auch. Also das war nie irgendwie jetzt gory, ne? Aber mit 88 hat Juan wahrscheinlich gedacht, so, wir müssen jetzt hier irgendwas bieten. Tierhorror ist zwar eigentlich total durch, aber wenn ich jetzt hier den Splatterhammer kreisen lasse, dann bringt mir das Quote. Und ich denke mal, das hat gut funktioniert. Der Film ist jetzt auch gar nicht so unbekannt und ist auch schon seit Jahren immer wieder verfügbar gewesen. So, und der sieht gut aus. Der ist wirklich gut fotografiert. Das ist nicht geschlampt. Man kann zwar sagen, dass die Splatter-Szenen, also die sind heftig, aber immer sehr kurz gehalten. aber wirksam. Also das ist eigentlich wirklich das Einzige, was hier richtig hängen bleibt. Ein schön fotografierter Film in so einer kleinen Stadt und ohne Ende Splatter. Und das war es dann auch schon. Aber das reicht im Grunde aus, um den Film gut finden zu können.
Ja, ich mag ihn auch sehr. Und ja, also mir fällt jetzt auch keiner ein, der, also kein Tierhorrorfilm ein, der härter ist. Der rockt schon ordentlich tatsächlich. Mhm.
Gut, und ich meine, Schnecken sind natürlich, also ich kann verstehen, dass es bei manchen Ekel auslöst. Ich kann auch verstehen, dass es bei manchen eher so ein Lachen auslöst. Aber wir haben ja ein Jahr vorher diesen Film Dämonia von Lucio Fulci. Und da hat er ja im Grunde, er hat wahrscheinlich die Schnecken in den 80er Jahren eingeführt. Und dann hat vielleicht Juan irgendwie gedacht, so, oh, machen wir mal einen ganzen Film mit Schnecken. Denn bei Fulci wirkt das schon eklig.
Hm, ja gut, Fulci eben, ne?
Ja, naja, dem entsprechenden Ton beim Schleimen.
Ja, ich habe keine Filmpräsentation tatsächlich mehr mitgebracht. Sollen wir nochmal im Allgemeinen aufs spanische Genre-Kino ein bisschen was eingehen?
Können wir gerne machen. Also ich kann ja mal erzählen, welcher der erste spanische Horrorfilm war. Das ist nämlich ganz interessant, denn derjenige welche ist jemand, der nicht unbedingt die größte Fanbase hat, aber zumindest eine so große, dass sich sein Kino bis heute glücklicherweise überlebt hat. Jess Franco. Jess Franco hat nämlich mit Gritos en la Noche 1962 den ersten spanischen Horrorfilm gedreht. Hier als der schreckliche Dr. Orloff bekannt. Hab ich auch, könnt ihr euch durchlesen, bei Letterboxd meine Kritik zugeschrieben. Und ich glaube, er war auch mal irgendwann in den letzten 20 Gazetten mal dabei. Und 1964 kam dann quasi so eine Art Fortsetzung, El Secreto del Dr. Orloff, die lebenden Leichen des Dr. Jekyll hier genannt. Und dann haben wir 68 dann quasi unseren Paul Naschy, der das erste Mal in die Rolle des Werwolfs gestiegen ist, in die Vampire des Dr. Dracula, La Macra del Hombre Lobo. Und dann ging das in den 60er Jahren noch ein bisschen weiter mit vielen Naschy-Filmen. Aber in den 70er Jahren hatten wir dann halt das, was ich eben schon sagte, sehr unterschiedliche spanische Horrorfilme, bei denen sich die eine Hälfte eher auf diese Werwolf, Vampir oder reitenden Leichen konzentriert hat, während die anderen Filme sich so ein bisschen mit den gesellschaftskritischen Themen auseinandergesetzt haben, so wie auch Cannibal Man.
Ich glaube, mir ist das spanische Kino außerhalb der reitenden Leichen tatsächlich erst so späte 80er, frühe 90er untergekommen. Wobei das spanisch sprechende Kino, also als Alex de Iglesias, den du eben schon mal angesprochen hast, mit Axiom Mutante auftrat, den ich sehr, sehr gut fand. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gesehen. Später dann Perdita Durango, was ja auch dann wieder eine englischsprachige Produktion war. Aber ansonsten, ich kenne bestimmt ganz viele, auch die davor erschienen sind, aber habe mich tatsächlich so intensiv noch nie mit dem spanischen Kino befasst.
Ja, ja, das ist halt einfach auch teilweise gar nicht zugänglich. Ich stoße da immer wieder auf Filme, die sind hier nie angekommen. Die kann man auch einfach nicht so irgendwie eben mal organisieren.
Ja.
Denn die sind unter Umständen in Spanien nicht mal mehr irgendwann erschienen außerhalb des Kinos.
Das Land oder der Bootlegs, wieso? Ne?
Ja, sonderbar. Ja, weil halt einfach nichts da ist.
Der Markt ist,
ne?
Wenn irgendwie gegeben, keine.
Ja, oder es gibt keine Kopien mehr. Ne? Da sitzt vielleicht ja irgendwo einer drauf und weiß das nicht. Und dann schimmelt das irgendwo rum und keiner kommt dran. Ne? Und selbst wenn man dran käme, würde sowas ja unter Umständen auch viel Geld kosten, um es zu restaurieren. Deshalb kann man ja froh sein, dass immer mal wieder irgendein kleines Label auf die Idee kommt, irgendwas auszubuddeln, um zu sagen, so hier, das könnte sich durchaus lohnen.
Ja, es ist immer so ein bisschen schade. Spanien geht immer so im Schatten des italienischen Kinos unter. Ist einfach das übermächtige Land, was eben auch Genrefilme betrifft, insbesondere in der Zeit 70er, 80er oder auch sogar noch früher. Aber lohnt sich auf jeden Fall mal einen Blick drauf zu werfen, meiner Meinung nach.
Genau, mir fällt noch im Augenblick der Angst ein.
Ah, natürlich. Auch kennen, ne? Hatte ich ja sogar überlegt, heute
mitzubringen.
Ja, ja, natürlich.
Ah ja, okay, gut. Das ist auch so ein Film, der irgendwie so einen eigenen Stellenwert hat. Der ist auch von 87, auch eine spanische US-Koproduktion. Und der ist einfach total wertig. Also der schlägt voll aus der Art.
Ja, wird aber, glaube ich, auch gar nicht so sehr als spanische Produktion wahrgenommen, glaube ich. Ich glaube, die meisten denken,
naja,
US-Produktion.
Nee, genau. Ja, ja, eben genau. Der wird nicht so wahrgenommen, aber er ist aufgrund von seinem Regisseur her auf jeden Fall ein spanischer Film. Aber wir haben da auch Zelda Rubinstein drin, ne? Und die verbindet man ja sofort
Poltergeist
mit Poltergeist, ja, ne? Dann ist man irgendwie in dieser US-Ecke.
Ja, 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 ganz klar. Haben wir noch was beizutragen zu unserem Spanien-Special? Ansonsten.
Ich würde sagen, einen Film muss man immer noch erwähnen. Ach, das ist ein Film, der in meiner Jugend wirklich eingeschlagen ist wie eine Bombe, den ich immer wieder gerne gucke. Egal wie oft ich ihn schon gesehen habe, da bin ich immer wieder zu Hause. Thesis, der Snuff-Film von Alejandro Amenábar. Das ist einfach ein toller Film, weiterhin.
Ja, kann man uneingeschränkt empfehlen. Wer den noch nicht hat, gibt es eine ganz tolle Edition hier in Deutschland zu kaufen. Glaube ich, immer noch erhältlich. Von daher einfach kaufen, bitte.
Ja, also ich würde sagen, das war's hier von meiner Seite für unsere kleine Spanienreise.
Adios.
Ja, da fällt mir nichts anderes zu ein, als das zu wiederholen. Adios. Tschüss.
Ciao.